Moin zusammen und ein herzliches Hallöchen zu Folge Nummer 42 vom Energiezone Podcast, bei dem Alex Graf und ich Energiegeschäftsmodelle und Strategien auseinandernehmen. Diesmal geht's um Smart Meter und Smart Meter Rollout. Der Gast Ruven Konzelmann ist Geschäftsführer der Theben Smart Energy und gibt Einblicke in die Hintergründe und Tätigkeitsbereiche des Unternehmens, das ja unter anderem die Geräte ausbringt. Also bester Mann dafür. Besprochen wird der Status des Smart Meter Rollouts. Also wer bekommt die Zähler? Seit Mai, Juni letzten Jahres sind wir da unterwegs in Deutschland. Und die Herausforderungen dabei werden ebenfalls diskutiert. So, wie schnell kann das überhaupt gehen bei den aktuellen Anstrengungen? Warum die Dinger so sicher sind, also es wird auch auf die regulatorischen Rahmenbedingungen, die Zertifizierung und Sicherheitsanforderungen für die Smart Meter Gateways eingegangen. Und ja, sicher ein Thema, was bei Energiezone schon immer mal gestreift wurde und viele von uns sich gefragt haben, wie geht denn das eigentlich wirklich? Abschließend wird natürlich auch auf die Bedeutung des Stromnetzes und der Zähler für die Energiewende nochmal genauer eingegangen, was ich da total spannend fand. Letztendlich, warum das deutsche Stromnetz so krass gut ist und das nicht so wirklich mit den Smart Mietern in Italien vergleichbar ist zum Beispiel. Bevor es gleich losgeht, nochmal der Hinweis für das www.energiefrühstück mit 2ü.de am 7. Mai in Hamburg, unserem ersten Offline-Networking-B2B-Event zusammen mit 1,5. Und da sind dann auch noch andere Podcast-Gäste, wie zum Beispiel Stefan Müller, der Gründer und Vorstand von Enerpark vor Ort. Genau, von daher meldet euch an und seid dabei mit uns in entspannter Atmosphäre die Energiewende und die Herausforderungen für euer Unternehmen zu diskutieren. Und dann sozusagen energiegeladen in den Tag zu starten. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß bei der Smart Meter Folge mit Ruven von Theben Smart Energy.
Ruven, willkommen zum Energiezone Podcast. Heute reden wir über Smart Meter und den Smart Meter Rollout und noch vieles, was dazugehört. Da ging es schon in vielen Folgen der Energiezone um dieses Thema. Und heute werden wir mal richtig aufgeklärt, woran der Rollout hakt. Oder vielleicht sind wir auch schon viel weiter, als wir eigentlich denken. Du stehst der Theben Smart Energy GmbH vor, die Geräte in den Umlauf bringt. Dazu bist also besonders qualifiziert, dazu Aussagen zu treffen. Ruven, stell dich noch mal ganz kurz vor und was deine Unternehmung macht.
Ja, Alex, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass wir heute dabei sein dürfen im Energiezone-Podcast und dass wir mal versuchen, hier so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, was das denn das mit dem Smart Meter Rollout da so auf sich hat, wo wir stehen, was so auch die politischen Gedanken, die energetischen Gedanken irgendwo dahinter sind. Es macht nämlich ungeheuer viel Spaß, ist sehr herausfordernd auch die Arbeit. Selbst bin ich 51 Jahre alt, schon furchtbar lange innerhalb des Unternehmens tätig. So war es eigentlich nicht geplant. Bin jetzt fast 25 Jahre da, also im Sommer ein Vierteljahrhundert. Und ich darf sagen, es war kein Jahr irgendwie langweilig. Ja. Hab nach einer schönen Ausbildung als Industrieelektroniker irgendwann mal dann eben schulisch weitergemacht, Studium Elektrotechniker und dann eben auch noch ein Betriebswirt und bin dann ins Unternehmen eingestiegen, als erster Verkaufsförderer. Das war damals was ganz Neues, das gab es noch gar nicht. Ich habe also den Vertrieb irgendwie unterstützt, war verantwortlich für ein Projekt mit Mitsubishi Japan damals. Und ja, dann ging das irgendwie so los, durfte ein kompliziertes Produkt weltweit dann einfach einführen. Habe das relativ lange gemacht, so 10 Jahre dann komplett international unterwegs. Bin dann über Produktmanagement, Key Account, dann schlussendlich bei den Energieversorgern gelandet. So, es war so 2008, als das hier so gestartet ist. Und seither habe ich angefangen, dieses Geschäftsfeld bei der Theben AG anfangs und heute bei der Smart Energy zu etablieren. bin verheiratet, habe zwei Girls, die sind 16 und 19. Die eine ist gerade in der Welt unterwegs und macht Work and Travel und die andere ist noch voll in der Pubertät. Also auch zu Hause ist es spannend.
Okay, und was ist genau der Unterschied zwischen der Theben AG und der Theben Smart Energy GmbH? Also das eine ist ja die Tochterfirma von dem anderen, aber vielleicht damit man das ein bisschen auseinanderdröseln kann.
Ja, also die Theben AG ist mittlerweile ein 103 Jahre altes Unternehmen, familiengeführtes Unternehmen mit zwei Hauptgesellschaftern, den Familien Schwenk und Herr. Der Urgroßvater des heutigen CEO Paul Schwenk ist gestartet mit dem Slogan Energie zur rechten Zeit. Und wenn er gewusst hätte, wie passend das eigentlich heute noch ist, also ich glaube, da hätte er sich sehr gefreut. Also es ist genau unser Thema, Energie zur rechten Zeit, Energie effizient auch wirklich zu nutzen. Und die Theben AG ist Weltmarktführer im Bereich der Zeitschalttechnik. Dort sind so kleine Uhren, die sind mechanisch und elektronisch. Man kann sich vorstellen, vor 100 Jahren, der ein oder andere kann sich's nicht vorstellen, dass man vor 100 Jahren eben gab's noch gar keine digitale Technik, eben auch noch nicht keine Kunststoffe und so weiter. Es war also ein rein mechanisches Unternehmen und man hat sich innerhalb dieser 100 Jahre schon mehrfach weiterentwickelt, also immer aus der eigenen Kraft heraus. Die Theben AG investiert mehr als 10% ihres Außenumsatzes jährlich in Forschung und Entwicklung, also auch wirklich ein großer Brocken, den man da investiert und hat dann eben sich von einem Metallbetrieb, sage ich mal, anfangs hin, dann kamen Bakelit, Kunststoffe, dann kam die Digitaltechnik, hat ganz viele Elektroniker eingestellt und heute sind wir mehr und mehr auf dem Weg, ein Softwareunternehmen zu werden. Und auf der anderen Seite die Theben Smart Energy, die sich jetzt von einem Schaltuhrenhersteller weiterentwickelt hat zum IT-Security-Unternehmen. Also ein kompletter Wandel in den letzten 10, 15 Jahren, wo wir ganz, ganz viel Know-how neu aufgebaut haben. Unsere Zielgruppe sind die Energieversorger, die Messstellenbetreiber im Großen und Ganzen, mit denen wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten.
Und nur mal für mich zum Verständnis, also das mit Uhren oder Zeitschaltuhren, ist das sowas wie so ein Rundsteuerempfänger, den man im Schaltschrank hat? Gehört das irgendwie dazu oder ist das was anderes, was ihr da gelöst habt?
Also die Uhren, die finden zum Beispiel einen Einsatz bei Schaufensterbeleuchtung, also wenn der abends das Licht einschaltet und dann irgendwann in der Nacht wieder aus und uns wieder ein. Solche Geschichten werden da gelöst. Was man aber auch sehr viel macht, sind auch international sehr viel macht, ist der Straßenbeleuchtung, das eben auch dämmerungsgesteuert oder dann eben über Sonnenauf-, Sonnenuntergangsgeschichten, Zeitpunkte, dann eben die Straßenbeleuchtung gesteuert wird.
Also im Grunde genommen sowas wie Infrastrukturautomatisierung, also alles, was dann damit zu tun, also was man heute vielleicht in der Gebäudeautomatisierung zusammenfassen kann, da war da Theben sehr, sehr aktiv. Weil ich habe auf die Wikipedia-Seite gesehen, dass ihr auch auf diesem sozusagen diesen KNX-Standard mitentwickelt habt. Das ist das, was Leute sich einbauen, viele moderne Häuser, damit man von einem Schalter im Haus alle möglichen Funktionen belegen kann. Rollladen runter, Garagentor zu, also so ein Bussystem. Kommt das auch von euch oder habt ihr irgendwie mitgebaut?
Ja, genau. Das kommt auch von uns. Man hat sich da auch sehr früh schon entschieden, in die Gebäudeautomatisierung einzusteigen. War da, wie du gesagt hast, Gründungsmitglied des KNX. Ein weltweiter Standard, hat da auch einen weltweiten Vertrieb in diesem Bereich, sehr erfolgreich auch. Wir haben sehr viele Tochtergesellschaften, 16 an der Zahl, die sich mit dem Thema hauptsächlich befassen. Ja, da geht es genau um die Gebäudetechnik. Es geht auch um Bewegungs- und Präsenzmelder. Da hat man 2007 den Erfinder, der Schweizer sagt gern, wer hat's erfunden, falls ihr das mal in der Werbung irgendwo gehört habt. Und da hatten wir den Erfinder von der Präsenzmeldetechnik damals übernommen. Präsenzmelder ist auch eine Wissenschaft für sich, eine Technologie für sich. Da geht es um wirklich kleinste Bewegungen, die erfasst werden. Also wenn man am Arbeitsplatz sitzt, ein bisschen tippt auf seinem Laptop, dann muss der Präsenzmelder einen schon erkennen. Also auch wieder eine spannende Technologie, wo Theben hier sehr viel Kompetenz aufgebaut hat. Man hat hier auch in Haigerloch vor Ort das modernste Melderlabor Europas aufgebaut vor 2 Jahren. Und ja, da werden dann eben die ganzen Präsenz- und Bewegungsmelder getestet, nicht nur von uns, sondern eben auch von dem Marktbegleiter.
Okay, und jetzt, heute geht es ja um Smart Meter. Du bist jetzt Chef quasi der neuesten Ausgründung von der Theben AG im Smart Meter-Bereich und ihr helft dabei, Geräte zu bauen oder ihr baut Geräte und bietet den Markt an, die dann von einem Energieversorger bei mir zum Beispiel im Keller installiert werden, damit dann mein Strom viertelstündlich abgerechnet werden kann. Ist das korrekt?
Ja, das ist im Grunde korrekt. Also genau geht es um ein Smart Meter Gateway. Und das ist schon eine besondere Technologie, ist eine hochsichere Technologie. Da geht es darum, also das Smart Meter Gateway ist die Verbindung zwischen der Sensorik, das ist so der sogenannte Smart Meter, und dem Energieversorger, also die Kommunikationseinheit, die Kommunikationsinfrastruktur, die wir für die Energiewende brauchen, die entsteht über die Smart Meter Gateways. Und wir sind da schlussendlich 2013 gestartet und haben uns entschieden, so ein Smart Meter Gateway zu entwickeln, zu zertifizieren, zu produzieren, also alles, was im Grunde dazugehört.
Also nur damit ich das verstehe, also es ist nicht das Zielgerät selber, sondern es ist nur die Schnittstelle, die auf das Zielgerät installiert wird, damit die Stromdaten melden kann. Das sind genau. Zwei verschiedene Geräte.
Das sind zwei verschiedene Geräte. Insgesamt heißt es dann intelligentes Messsystem. So steht es auch im Gesetz. Und genau diese zwei Geräte werden in der Kombination zusammen verbaut, je nach Anwendungsfall oder je nach Stromverbrauch im Gebäude oder je nachdem, ob man eben eine Photovoltaikanlage, also eine Erzeugungsanlage hat oder nicht. Da hat das Gesetz zum Neustart der Energiewende da Rahmenbedingungen vorgegeben, wie dieser Rollout stattzufinden hat und wo diese Geräte überall eingebaut werden.
Und wie viele Anbieter gibt's davon? Also offensichtlich ist dieser Rollout in Deutschland findet ja sehr langsam statt. Also wir kommen ja aus einer Zeit, in der noch diese Geräte installiert sind. Ferraris-Zähler heißen die, glaube ich, wo sich so eine kleine Scheibe dreht. Die sollen ja so nach und nach sowieso ersetzt werden. Dann hatte ich zwischendurch jetzt diese Gerätegeneration, die noch ohne dieses Gateway ausgekommen ist. Und jetzt ist bei mir so ein intelligentes Messsystem installiert worden. Also ein Zähler, wo so ein Gateway auch drauf ist, weil sozusagen wir quasi im Stromverbrauch hoch genug sind, dass das priorisiert wurde vom Auswechseln und unser altes Messsystem, da war die Infrarotschnittstelle schon verblichen, so dass ich mein Tibber-Zähler nicht mehr auslesen konnte. Ist mir auch gar nicht klar gewesen, dass überhaupt so eine Infrarotschnittstelle verbleichen kann. Aber dieser Rollout scheint ja sehr langsam stattzufinden. Ich habe natürlich dann den Techniker, der das installiert hat, gefragt, wie viele schafft er so am Tag? Und da meint er, ja, die Hälfte ist ungefähr alte Ferraris-Zähler auswechseln, weil Leute sich Balkon, Solar anbauen. Dann wird ja auch der Zähler ausgewechselt, damit die messen können, wie viel Strom ins Netz eingespeist wird. Und die andere Hälfte ist sowas wie mein Fall, irgendwie intelligente Messsysteme. Und dann habe ich mal so ein bisschen sozusagen hochgerechnet. Dann meine ich, naja, also da kommt man ja nicht weit. Da braucht man ja sehr, sehr viele Leute, die nur Zähler auswechseln, damit die ganze Infrastruktur smarter wird. Kannst du mal so ein bisschen den ganzen Markt beschreiben? Also wie weit sind wir jetzt irgendwie beim Rollout? Wer bekommt irgendwann solche Zähler und was sind so Hürden beim Ausbau?
Ja. Also regulatorisch stabil, würde ich jetzt einfach mal behaupten, sind wir seit Mai, Juni letzten Jahres unterwegs. Wie gesagt, Robert Habeck hat im Januar letzten Jahres ein Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende auf den Weg gebracht. Das wurde dann eben Bundestag, Bundesrat ratifiziert und ist dann in Kraft getreten im Mai, soweit ich weiß, letzten Jahres. Und seither haben wir stabile Rahmenbedingungen und gehen mit einer, ja, höheren Dynamik diesen Rollout an. Im Vorfeld war es immer wieder etwas schwierig, wenn man mal die Stadtwerke und Versorgerlandschaft wirklich zu motivieren, auch diese Infrastruktur auszubringen. Es war nie so ganz sicher, ja, wie viel Geld kann ich denn damit verdienen oder wie viel Geld bekomme ich denn pro Einbau? Ist das auch sicher? Ist das stabil? Wir müssen uns vorstellen, dass einfach ein Stadtwerk oder ein Energieversorger sehr regulatorisch agiert. Ja, da gibt es Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen sind gesetzt. Die werden eben von Bundesregierung oder von der Bundesnetzagentur oder anderen Behörden werden einfach festgelegt und dann marschieren die, sagen wir mal, sehr effizient und gut und auch sehr zielgerichtet. Aber wenn hier die Rahmenbedingungen nicht klar sind, dann ist es doch recht schwierig, da so, sagen wir mal, eigene Motivation zu sehen, oh, wir haben hier eine neue Idee, wir wollen als Deutschland irgendwas anders machen als andere. Da wird eher so mal Verhalten reagiert. Ja, man wartet eher ab, man schaut sich das an, ist das stabil, passt das überhaupt, wie können wir es machen? Das ist so das Thema, wo wir lange Jahre auch mit zu kämpfen hatten. Auch wir als herstellende Unternehmen. Also es gibt, du hast gefragt, es gibt 5 Unternehmen in Deutschland, die derzeit eben zertifiziert sind durch das BSI und zugelassen durch die PdB. Da hört man schon, es sind 2 Behörden mit drin. Ja, PdB ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Da geht es um das ganze Thema Messen. Also wenn man jetzt da mit sowas nicht konfrontiert wird. Jede Fleischerwaage beim Metzger muss einmal zur PdB, weil da werden aus Gramm werden Euro. Ja, und so muss auch ein Smart Meter Gateway durch die PdB, weil da werden aus Messwerten, wird abgerechnet.
Aber ganz kurz, warum eigentlich? Weil wenn das Gateway, wenn das nur quasi die Daten abnimmt von dem Messgerät selber, warum muss das denn nochmal zertifiziert werden? Das ist doch im Grunde eine Art Kommunikationsinfrastruktur, dieses Gateway darstellt.
Das ist eine Aufgabe des Smart Meter Gateways. Es hat aber auch gewisse Tarifanwendungsfälle in sich. Also man kann da wirklich auch zeitvariable Tarife abbilden. Man kann einen Viertelstundenwert speichern und weiterleiten. Das muss die auch vorhalten. Ja. Es ist auch im Grunde so dezentralisiert, also nicht alles irgendwie auf Plattformen aufgebaut. Es hat auch Hintergründe von der Architektur, was den Verbraucherschutz angeht. Man hat hier einfach Transparenz über dieses Kästchen, dieses Smart Meter Gateway, das man hier eingebaut bekommt. Und derjenige, der es nutzt, also der Endnutzer, der hat auch die Hoheit darüber, was mit seinen Daten passiert und so weiter. Die werden dort abgelegt, die müssen dort auch vorgehalten werden. Und deshalb schaut sich die PdB das Ganze auch nochmal an. Ist aber im Vergleich zum Verfahren mit dem BSI eher die kleinere Bewertung. Das müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Ja. Das BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, schaut sich die ganze Security des Gerätes an. Da geht es von der Bewertung der Hardware, also Einsatz der Bauteile, wo kommen sie her, wie ist das Gerät aufgebaut, wie kann ich es gegebenenfalls von außen angreifen, bis über die Sicherheitsarchitektur rund, also innerhalb des Gerätes, welche Prozessoren werden verwendet. Das Gerät hat auch so einen speziellen Sicherheitschip drin, einen Hardware-Security-Chip, wo dann eben die Schlüssel abgespeichert werden, die privaten Schlüssel des Gerätes. Und so sind da ganz viele Anforderungen da. So ein Smart Meter Gateway, einfach mal, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt. Das hat die Firmware, die da draufsteckt, die hat so ungefähr 4 Millionen Zeilen Softwarecode. Und wir werden beim BSI auf Code-Ebene geprüft. Also man schaut sich das wirklich ins Detail an. Was ist da los? Es geht hier um ein hohes Sicherheitsniveau. Das nennt sich ERL4+. Es gibt 7 Sicherheitslevel weltweit und wir sind in der Kategorie 4+. Vergleichbar wird da der deutsche Personalausweis entwickelt und produziert oder auch der ganze Kreditkartenzahlverkehr läuft über so ein Schutzniveau, wie es bei uns auch vorgesehen ist.
Warum ist das so? Ich meine, die Anlage, die sozusagen, also jetzt beim Privathaushaltfall, wie bei mir das der Fall ist, sozusagen, die Anlage sendet ja erstmal nur Daten. Das sind die gleichen Daten, die ich sonst irgendwie eingebe auf einer Internetseite, die ich sozusagen von meinem Versorger gestellt bekomme, hier einmal im Jahr oder alle halbe Jahr einmal die Daten eintragen. Die ist ja auch nicht gesondert gesichert. Das ist oft so, bitte tragen hier Vertragskontonummer und E-Mail-Adresse, steht da drin. Das kriege ich per unverschlüsselter Post zugeschickt, manchmal auch per E-Mail. Und dann kann ich dann irgendeinen Wert eintragen. Und dann muss der Versorger den im Grunde genommen glauben. Und irgendwann kommt vielleicht mal jemand zu gucken. Aber das ist ja, eigentlich macht das Ding ja nichts anderes, nur dann vielleicht auf täglicher Basis mit einer Viertelstundenabrechnung. Und das kann ja auch gar nichts steuern. Also das kann ja mein Gerät jetzt nicht irgendwie aussetzen. Das kann jetzt quasi keine Geräte steuern. Also warum muss es so sicher sein?
Ja, ist eine super Frage. Ja. Also die wurde vor allem am Anfang wurde sie ganz extrem diskutiert innerhalb des Marktes. Für so ein paar Daten, warum brauchen wir so viel Sicherheit? Und die Frage ist natürlich vollkommen berechtigt. Und für wenige Zählerdaten, die wir aus dem Gebäude an den Energieversorger schicken, brauchen wir ganz sicher nicht dieses hohe Sicherheitsniveau. Also das ist eben, glaube ich, allen bewusst, auch den Konzeptschreibern damals, was man eben mit dieser neuen Kommunikationsinfrastruktur machen möchte und machen wird, ist wirklich Energiewendetechnologien innerhalb des Stromnetzes zu steuern, zu schalten, zu managen. Und das ist das Hochspannende. Das ist auch das, was uns maßgeblich unterscheidet von allen Konzepten, die wir so im europäischen oder weltweiten Ausland sehen. Hier ist der Grund und auch das Pfiffige, das Weitgedachte. Also ich bin wirklich ein Fan, natürlich darf ich ja auch sein als Geschäftsführer einer Einheit, die sich damit beschäftigt, aber technologisch extrem spannend. Ja, was wir hier in Deutschland tun. Ich kann vielleicht mal so ein bisschen noch zum Energienetz an sich erzählen. Das Stromnetz ist ein Verbundsnetz. Ja, alles ist miteinander irgendwie verbunden. Das war früher so und das soll morgen eben auch noch sein. Strom kommt für uns als Bürger und Bürgerinnen eigentlich irgendwie so ganz normal aus der Steckdose. Das ist aber ja nur ein kleiner Teil der Wahrheit, weil dahinter steckt ein enormer Aufwand, das Ganze wirklich so stabil zu managen, dass wir in Deutschland eigentlich Stromausfälle fast gar nicht kennen. Ja. Das Stromnetz ist auch ein sensibles Netz. Das heißt, jeder kennt diese Sinuslinie. Das, was nach oben läuft, muss auch wieder nach unten laufen. Das alles, was rein produziert, muss auch wieder rausgenommen werden. Und wenn das im Ungleichgewicht steht, dann haben wir sofort ein Problem mit unserem Stromnetz. Dann kommt das ins Wanken. Und Strom ist in der modernen Gesellschaft, jetzt will ich mal nicht übertreiben, aber ich finde das Beispiel recht passend, fast so wichtig wie Wasser. Also ohne Strom, wenn wir uns das mal 2-3 Minuten überlegen, was alles mit Strom läuft, jegliche Kette an Infrastruktur läuft über Strom. Selbst eine Tankstelle kann mit einem vollen Benzintank nichts anfangen, wenn die Elektropumpe nicht funktioniert, die das eben nach oben läuft. Oder ein wunderschönes Auto, das voll funktionsfähig ist, der Tank ist voll und alles tipptopp und die Batterie ist leer. Da passiert nichts mehr. Ich kann einfach nichts mehr tun. Und so ist es mit unseren Kühlketten und auch die ganze Arbeit, die wir so betreiben. Also da hängt schon extrem viel dran. Und wenn wir an dieses Netz rangehen und dieses Netz, genau das tun wir in Deutschland, wir wollen es umbauen. Wir wollen weg von diesen großen Kraftwerken. Wir wollen hin zu Millionen von kleinen dezentralen Kraftwerken. Und damit es auch wieder so funktioniert, so stabil und so zuverlässig wie in der Vergangenheit, müssen wir alle Anlagen miteinander vernetzen. Und das machen wir über die Infrastruktur mit den Smart Meter Gateways. Ja, das ist also der Hintergrund. Wir müssen wissen, okay, der Netzbetreiber, er muss wissen, wo wird Strom produziert, wie viel Strom wird produziert und wo wird Strom verbraucht und wie viel Strom wird verbraucht. Dann gibt es auch noch Prognosen, die mit reinspielen, wann kommt wie viel Sonne, wann kommt wie viel Wind und so weiter. Also technologisch echt ein Ding, ja, was man da so machen möchte. Und deshalb schaut die Welt auch sehr gespannt darauf, was wir hier in Deutschland machen. Wenn uns das gelingt, was wir vorhaben, dann ist es echt was Tolles. Also da bin ich dann, also ich bin auch heute schon stolz drauf, dass ich da und dass wir da als Unternehmen mitarbeiten dürfen.
Ja? Ja, also habe ich jetzt im Grunde, ja, jetzt hast du relativ lange ausgeholt für die, also muss es so sicher sein? Also hätte man quasi auch ein einfach, also ich weiß, dass das Stromnetz irgendwie wichtig ist, aber bisher ging es ja auch so, dass ich, wie gesagt, über das einfache Online-Formular oder per E-Mail kurz meinen Strom oder ein Foto sende vom Zähler, das ging ja auch per E-Mail.
Also muss was wir heute sein? Nicht tun, ja, genau, was wir heute nicht tun ist, das ist das Steuern der Anlagen im Niederspannungsnetz. Und weil wir das tun wollen in der Zukunft, muss es so sicher sein. Es muss so sicher sein.
Und könnte quasi das Smart Meter, was ihr jetzt quasi ausliefert oder was auch einige eurer Wettbewerber natürlich dann ausliefern, ihr seid ja einer von 5, könnten die dann diese Steuerung übernehmen? Also könnten die sagen, ja, Wärmepumpe jetzt ein bisschen niedriger einstellen bitte, weil wir müssen das Netz jetzt irgendwie entlasten oder Wallbox jetzt von 11 kW auf 2 kW runterregeln. Könnte die das schon?
Nein. Dazu gibt's nachgelagerte Geräte, sogenannte Steuerbox, die dann eben diese Schalt- und Steuerfunktion oder auch andere Geräte. Es gibt auch Smart Meter Gateway Hersteller, die bestrebt sind, direkt aus dem Gateway herauszusteuern. Also hier über einen Protokollbefehl eine Wärmepumpe mit anzusteuern, eine Wallbox mit anzusteuern, einen Wechselrichter anzusteuern. Gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es also sehr viel Freiheit. Da sind wir wieder in dem Bereich, wo der Markt an Dynamik gewinnt. Ja, da gibt es auch viele Anbieter. Ich persönlich bin eher der Meinung, dass es im Gateway, das Steuern selbst im Gateway nicht richtig platziert ist, weil zu viel Dynamik innerhalb des Steuerns da ist. Also wir haben ganz viele Hersteller von Wallboxen, ganz viele Hersteller von Wärmepumpen, auch von Wechselrichtern. Die bringen immer wieder mal neue Funktionalitäten in ihre Geräte. Ja, und auch immer wieder neue Geräte raus. Und so ein Smart Meter Gateway, habe ich ja vorhin ganz kurz erzählt, wird auf Code-Ebene zertifiziert. Wenn wir jetzt also hier ständig neue Wechselrichter, Wärmepumpen und so weiter anbinden müssten, dann wäre das natürlich sehr kompliziert und würde das Ganze hemmen. Deshalb glauben wir aus dem Unternehmen heraus, das ist ein separater Teil. Dieser Teil, der kommt nach dem Smart Meter Gateway und profitiert dann von dieser sicheren Infrastruktur. Es gibt also eine Kommunikation über einen sicheren Kanal und das ist auch ganz viel wert.
Und ja, ich habe auf eurer Seite gesehen, also neben diesem Smart Gateway gibt es hier noch die Finn-Steuerbox. Ist das quasi so ein Gerät, was dann hinter das Gateway gesetzt werden muss? Und wenn ja, wie kommuniziert das denn? Weil das Gateway, ich überlege gerade, dass das bei uns eingebaut ist, das hat noch eine Netzwerkschnittstelle. Also damit könnte ich das in irgendeiner Form in meine Smart-Home-System einbinden. Genau, aber wie kriegt denn jetzt eure Steuerbox die Informationen von... Keine Ahnung, meiner Wallbox, da hängt jetzt gerade ein Auto dran und das muss jetzt auf 80% geladen werden innerhalb der nächsten 10 Stunden. Jetzt steuer das mal. Wie geht das?
Also es gibt verschiedene Wege. Das ist auch wieder etwas mehr als einfach zu beschreiben. Die FNN Steuerbox, das ist das Gerät, das, du hattest am Anfang mal Tonrundsteuerung und Funkrundsteuerung erwähnt. Ja. Das ist das Gerät, die FNN-Steuerbox ersetzt diese Technologien, also die, die heute im Stromnetz verbaut sind und eben für Schalten und Steuern dann zuständig sind, die werden ersetzt durch die FNN-Steuerbox. Und die FNN-Steuerbox ist angebunden an das Smart Meter Gateway über eine Netzwerkschnittstelle und das Smart Meter Gateway wieder an den Energieversorger. Und so kommunizieren die miteinander. Jetzt gibt's verschiedene Varianten dieser Geräte. Die einen sind relativ einfach in ihrer Funktionalität. Die haben 4 Relais und dann kann man 4 Schaltstufen irgendwo einstellen. Das ist so wirklich der 1:1 Ersatz der heutigen Technologie. Und dann gibt's aber auch Geräte, die haben mehr Intelligenz. Die haben containerbasierte Plattformen, bei uns zum Beispiel integriert, wo ich dann eben jetzt, wir hatten es auch ganz am Anfang mal, sogenannte Home-Energie-Management-Systeme mit integrieren kann. Und die dann wieder IT-basiert kommunizieren mit einer Wallbox, mit einem Wechselrichter oder mit der Wärmepumpe. Und diese ganzen Signale, die wir dann erhalten, also ein Energieversorger, so ist es zumindest mal die Aussage der meisten, die ich so kenne, oder ein Netzbetrieb, die haben überhaupt kein Interesse, jetzt bei uns, bei mir zu Hause, jetzt eine Wallbox zu steuern. Na, das ist denen viel zu feingranular. Die betrachten das Netz, die betrachten den Trafokreis und sagen, okay, was ist in meinem Trafokreis los? Da sind so und so viele Häuser dran, so und so viel Laden gerade oder. Ne? Und so viel wird erzeugt. Und das betrachten die dann. Und da innerhalb dieses Trafokreises wird dann gesteuert über die Smart Meter Gateways. Und was der Netzbetreiber tut, wenn das Netz in einen kritischen Zustand kommt, wo er sagt, Mensch, würde ich aber gern hier an der Stelle etwas weniger Energie verbrauchen, weil ich habe gerade nicht so viel, dann gibt er einen sogenannten PLIM raus, Power Limitation. Ja, dann gibt es einfach ein Signal, das geht dann über das Smart Meter Gateway, dann eben in das Gebäude und dort wird dann die Ladeleistung beispielsweise an der Wallbox von 11 kW auf 4,2 kW abgesenkt.
Ja. Aber dafür müsst ihr doch quasi alles innerhalb eines Trafokreises wissen. Also wie macht er das dann? Hat er noch so ein smartes Gerät am Trafo oder müssten quasi alle Verbraucher innerhalb eines Trafokreises ein Smart Gateway haben?
Also alle relevanten jedenfalls. Ja, alle, die jetzt, sagen wir mal, das Gesetz sieht vor, alle Gebäude, die mehr als 6000 Kilowattstunden pro Jahr verbrauchen, die eine Erzeugungsanlage haben, größer 7 kW Peak, die müssen mit angeschlossen werden. Das andere, das, sagen wir mal, geht im Rauschen unter, ist natürlich in der Summe auch ein großes Stück, aber im Großen und Ganzen ist es jetzt mal so vorgesehen, dass man an diesen Punkten eben an das Gateway setzt. Wir persönlich glauben, schlussendlich wird es doch bei allem landen, ja, oder bei jeder.
Aber wie macht er das denn heute? Also wie steuert denn also dieses Power Limitation Signal sozusagen? Mhm. Das ist also wie findet er denn heute raus? Wir hatten ja hier schon auch einen Podcast zum Thema Trafostationen. Die sind ja auch alle relativ dumm, also im Sinne von nicht smart vernetzt. Da muss im Zweifel ja sozusagen auf der Hochvolt-Ebene werden verschiedene Stationen abgefahren und dann wird geschaut, wo ist jetzt die Sicherung rausgefallen. Und auf der kleinen sozusagen kommunalen Station hier im Niederspannungsbereich, sozusagen, wo ja mein Hausanschlusskabel am Ende des Tages hinführt, da ist doch gar nichts smart, oder? Da geht doch quasi einfach nur stumpf das Kabel rein, da wird doch, wie kriegt denn da der Versorger mit, ob da jetzt gerade ein Spannungsproblem ist? Ich meine, es kann ja sein, dass hier jetzt gerade mega die Sonne scheint und in allen 100 Haushalten, die da angeschlossen sind, sozusagen ballert die Solaranlage da gerade Spannung ins Netz. Wie misst er das denn?
Ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt auch nicht der hundertprozentige Experte in diesem Bereich, aber ich sage jetzt mal, wir mussten das früher gar nicht so stark machen. Warum? Weil wir unser Stromnetz immer nach der Spitze ausgerichtet haben. Ja? Also das Stromnetz musste immer so groß sein, dass es die maximale Last eben auch und die maximale Erzeugung schlussendlich auch verträgt. Ja? Und das ist heute eben. Ja, das kommt immer mehr in eine kritische Zone, weil wir mit den Verbrauchern und Erzeugern auf der Stromseite natürlich extrem zubauen durch die Energiewende. Wir haben ja da ganz, ganz tolle Ziele auch, dass wir mehr und mehr jetzt auf die elektrische Mobilität umstellen, dass wir die Heizungen umbauen von eben einer fossilen Heizung auf eben die Wärmepumpe als Stromheizung. Das sind wirklich Dinge, dann kommt einfach der Zubau der Energiewendetechnologien und Energiewendetechnologien haben so, sagen wir mal, ich will nicht sagen Nachteil, aber eine Eigenschaft, dass sie eine hohe Gleichzeitigkeit haben. Also wenn bei mir zu Hause die Wärmepumpe läuft und mein Nachbar hätte beispielsweise auch eine, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz so klein, dass bei mehreren die Wärmepumpe gleichzeitig läuft, weil es ist halt Winter und kalt und da braucht man halt eine Wärmepumpe. Ja? Und das sind so Dinge, oder ich bin sagen wir mal, tagsüber beim Arbeiten, komme nach Hause, möchte mein Auto laden. Auch so ein Beispiel. Also auch wieder eine gewisse Gleichzeitigkeit. Das machen viele in einer ähnlichen Form. Und wenn jetzt wir ganz viel dieser Technologie zubauen, dann kommt eine extreme Belastung auf das Stromnetz zu und wir schaffen diesen Zubau gar nicht so schnell zu realisieren. Also das Netz so schnell so groß zu machen, das würde uns auch viele, viele, viele Milliarden kosten. Wir müssen schauen, dass wir das besser managen. Und da kommt jetzt eben die ganze Technologie, die wir heute und die Infrastruktur, die wir heute aufbauen, die kommt hier zum Tragen. Ja, genau.
Okay, verstehe. Also ist es möglich, dass wir uns dann in Zukunft, also weil dieser Rollout passiert ja jetzt erst, ne? Parallel hat aber der Ausbau von Wärmepumpen und auch vor allem Solaranlagen ja massiv zugenommen. Das heißt, wir könnten diese Spitzenwerte ja schon übertreffen, für die das Netz eigentlich ausgelegt ist. Kann das dann mal sein, dass die Trafostation in dem ein oder anderen Baugebiet abrauscht, wo besonders viel Solar zugebaut wurde oder besonders viel Wärmepumpen zugebaut wurde, weil das Netz das gar nicht mehr aushält, aber auch noch gar keine Infrastruktur zum Steuern da ist? Passiert das schon?
Nee, also es kann natürlich immer irgendein Fehler passieren und dann können natürlich solche Ereignisse durchaus mal geschehen. Aber im Großen und Ganzen ist es ja so, die Dinge passieren geplant. Ja, wenn jetzt jemand ein Haus baut mit einer Wärmepumpe, dann weiß das der Energieversorger. Ja, man muss das ja anmelden, was man dann eben so tut. Und je nachdem, was zugebaut wird, muss man dann entweder einen zweiten Trafo setzen oder. Also das Netz entsprechend aufbauen. Genau. Wir haben ja einfach auch, sagen wir mal, die Herausforderung liegt auch in der Geschwindigkeit. Ja, wir wollen bis 2030 einen ganz, ganz, ganz großen Schritt weiter sein. Wir wollen komplett umsteigen auf regenerative Energiegewinner. Ja, also um diese Dynamik auch zu schaffen, ja, und alle Einflüsse aufs Klima so klein wie möglich irgendwie zu halten. Deshalb muss hier schnell zugebaut werden und eben auch gemanagt werden. Und wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, technologisch so spannend. Also technologisch muss man wirklich sagen, ist es genau das, was nur wenige Länder, glaube ich, auf der Welt überhaupt bauen können. Und wir können es auch nur deshalb, weil wir in der Vergangenheit wirklich gut gearbeitet haben, weil wir uns ein Top-Stromnetz aufgebaut haben, weil wir da Reserven haben, auf denen wir jetzt dann eben auch ausgleichend agieren können. Also ich finde es granatenmäßig spannend und ich glaube auch, dass es uns gelingen wird und vor allem auch, dass wir das auch noch in das weltweite Ausland tragen werden, so eine Technologie.
Das ist ein guter Übergang zu meiner nächsten Frage. Ich habe jetzt in den Energiezonenfolgen schon gelernt, dass es ja Länder gibt, wo es ja schon sozusagen viele Smart Meter gibt oder zumindest Geräte, die diesen Stromverbrauch anzeigen. Italien ist, glaube ich, ein Land, was das schon voll ausgerollt hatte, nicht aufgrund der Energiewende, sondern weil das viel Strom geklaut wurde. Da frage ich mich natürlich, haben die dann eine einfachere Technologie genutzt oder geht's da nicht darum, dass man wieder Geräte steuert? Es kommt daher Wettbewerb zum Beispiel auch für euch, weil es dort schon einen Gateway-Anbieter gibt, der einmal schon ein komplettes Land gemacht hat. Kannst du das mal so ein bisschen differenzieren? Was ist da eigentlich der Unterschied?
Also genau, das ist ein Riesenunterschied. Also wir sagen auch immer Äpfel mit Birnen vergleichen. Man kann die Technologie, die wir teilweise in Europa schon länger ausgerollt haben, nicht mit dem vergleichen, was wir in Deutschland hier vorhaben. Das sind im Grunde wirkliche Smart Meter. Deshalb ist das eben genau das, was man eben auch in Deutschland immer mal so vergleichend in den Mund nimmt. Das ist nichts anderes als ein Zähler, der ein Kommunikationsmodul in irgendeiner Form, das kann jetzt über Mobilfunk, das ist im italienischen Fall ein Powerline-Modul, da wird also auf der Stromleitung kommuniziert, das wurde dort ausgerollt, ohne jegliche Sicherheit dahinter oder wie auch immer. Das ist nur da, um die Werte, um wirklich die Werte vom Stromzähler an den Energieversorger wirklich zu melden und darüber eine Rechnung zu stellen. Ja, solche Technologien, Entschuldigung, das hätten wir schon vor 30 Jahren locker ausrollen können. Das ist keine Herausforderung. Das bringt einen auch keinen Schritt weiter. Man sagt, also du hast ja schon relativ klar gesagt, dass es in Italien um nicht technische Verluste ging. Ja, also irgendwo ist der Strom hin und keiner wusste wo. Und deshalb macht es völlig Sinn, sowas dort zu machen. Aber mit Schalten und Steuern hat das nichts zu tun und auch mit Energiewende hat das nichts zu tun. Es ist auch auf dem Netz, wie wir es in Italien vorfinden, so heute auch gar nicht möglich.
Ja. Weil das nicht gebaut wurde wie das deutsche Netz, also es würde solche Spitzenlasten gar nicht aushalten.
Es würde viel schneller eben in kritische Zonen kommen. Ja, wir kennen das vielleicht auch noch, wenn wir in Urlaub fahren irgendwo in südlichere Regionen oder so, dann ist es doch auch mal, kann es vorkommen, dass mal über eine gewisse Zeit der Strom ausfällt. Ja, das liegt daran, dass man das dort nicht so gut managt, dass die Kupferplatte, auf dem das Ganze aufgebaut ist, nicht so groß ist wie in Deutschland und man dann eben hier nicht so gut managen kann. Das ist schon ein Hintergrund. Und die Technologien, die wir heute auch bei direkten Nachbarn sehen, also in Österreich, in der Schweiz, da, wenn wir mit Schweizer Unternehmen sprechen, dann sagen die uns klar, das, was wir in der Schweiz aktuell machen, ist Stranded Invest. Das wird uns nicht weiterbringen. Ja, wir brauchen so ein System schlussendlich wie in Deutschland, damit wir Energiewende vorantreiben können, damit wir eben auch hier managen und steuern auf
der Also Deutschland ist energienetztechnisch vor der Schweiz.
Absolut.
Okay. Also wenn ich es richtig verstehe sozusagen, also nur damit ich das für Laien mal zusammenfasse. Also wir haben ein sehr starkes Netz, also wir haben ganz überall richtig dicke Kabel verlegt und ganz starke Knotenpunkte. Wir haben bisher nur das Problem, dass die noch relativ dumm sind, also nicht vernetzt, weil das bisher nicht das Ziel war, ja, sozusagen, weil das Netz gar nicht schlau sein musste, weil es so groß war, da war es eigentlich egal, wie viel Energie verbraucht wurde, weil es immer auf den Maximalverbraucher ausgelegt war. Und wenn wir es jetzt smart machen, dann können wir ohne weiteres, jeder kann sich Solaranlage bauen und eine Wärmepumpe, das Netz würde ausreichen, zumindest auf der Niederwoldebene. Wie wir jetzt quasi die Energie aus der Ostsee nach Bayern bekommen, das ist nochmal eine andere Frage, aber die interessiert jetzt ja quasi die Niederwoldebene nicht. Ist das korrekt? Also wir sozusagen das Netz grundsätzlich, was sozusagen ans Haus führt, die 400 Volt Anschlüsse, das ist schon ein guter Zustand, den wir da haben in Deutschland.
Also das ist fast korrekt. Also das war ein guter Zustand und durch den Zubau der Technologien, die wir jetzt in Energiewende technisch eben zubauen wollen, wird's auch das deutsche Netz an die Grenzen geführt und wir können nicht so schnell zubauen, also das Netz größer machen, wie wir Energiewende Technologien in das Netz integrieren wollen. Und deshalb managen wir das. Das ist auch völlig richtig, ist auch klug, ja. Die ganze Sache dann einfach auch zu steuern und effizienter zu machen. Weil wenn wir das ganze Thema eine Kupferplatte aufbauen, das war auch sehr ineffizient. Ja, so stabil das ist, so toll das ist, so sicher das ist. Es ist auch verdammt ineffizient, weil ich brauche die Spitzenlast halt einmal zur Spitze. Und früher gab's eine Mittagsspitze oder so und eine Abendspitze. Heute sieht die Lastkurve anders aus. Ja. Heute haben wir eine Spitze, wenn viel Wind und viel Sonne am Mittag da ist, wo eben wenig Energie verbraucht wird, dann wirklich kommen eben andere Szenarien eben zum Tragen wie in der Vergangenheit. Und diese Spitzen, die haben eben auch dafür gesorgt, dass wir ein Stromnetz aufgebaut haben, das wirklich sehr stabil und solide ist. Das bringt uns jetzt Vorteile in dem Umbau. Aber natürlich auch wenig Effizienz. Und durch ein Management, so wie wir es heute dann können, mit dieser neuen Infrastruktur, kriegen wir extrem viel mehr Effizienz da rein. Also wir verbrauchen viel weniger Strom. Ja. Die Geräte natürlich tun ihren Teil dazu bei. Sie werden immer so entwickelt, dass sie weniger Strom verbrauchen und. Aber es wird natürlich auch mehr Strom insgesamt verbraucht durch eine Wärmepumpe und durch die Elektromobilität, das ist auch klar. Also hier muss gemanagt werden, nur unsere Basis ist sehr, sehr gut. Ja, also auch das deutsche Netz braucht eben ein Management für die Zukunft, weil der Zubau an der Kupferplatte zum einen nicht wirtschaftlich ist in diesem Maße und zum anderen auch wieder die totale Ineffizienz treibt.
Okay, verstehe ich. Gut, jetzt lass uns mal quasi noch mal ein bisschen weiter ins Detail reingehen. Wie viele dieser Gateways habt ihr denn bisher schon ausgeliefert oder wurden schon eingebaut? Also in welcher Größenordnung sprechen wir denn hier?
Ja, ich glaube, wir reden insgesamt, glaube dann von 2 Millionen Geräten Ende diesen Jahres oder so.
Von euch oder insgesamt von allen fünf
Nee,
Anbietern?
insgesamt. Ja.
Wie viele Messstellen gibt es?
Also die jetzt aktuell in den Analysen sind es ungefähr 15 bis 20 Millionen Messpunkte, die erreicht werden müssen, also die angeschlossen werden müssen.
Bis wann wollen wir das erreichen in der Energiewende?
Bis 2030.
2030?
Ja. Also 8 Jahre haben wir jetzt so noch
Okay.
sozusagen.
Okay, aber es ist okay. Aber es ist grundsätzlich machbar.
Das ist machbar. Also das ist vor allem, das ist immer so, wie in allem. Wenn man mal verstanden hat, wie es funktioniert, dann kannst du es effizienter gestalten und dann wirst du schneller und so weiter. Und so entwickelt sich, zum einen entwickelt sich jedes Gerät weiter, also es wird installationseinfacher irgendwie mit der Zeit und auch die Administrationssysteme dahinter werden einbaufreundlicher und der Einbauprozess selbst, der wird auch schneller, einfacher gelernt, wenn man mal weiß, wie es geht, geht's auch schnell.
Okay, verstehe. Dieses FFNN-System, was du angesprochen hast, also diese Steuerbox, ist das sowas Ähnliches wie das, was 1,5 Grad jetzt mit Heartbeat vorgestellt hat, bei der sie ja das ganze Haus dann vernetzen und sagen, okay, die Waschmaschine läuft an oder die Wallbox läuft an, wenn es besonders effizient ist für dich. Und ich glaube, Enpal hat jetzt auch einen Wettbewerber vorgestellt mit Enpal One. Also ist diese Steuerbox eigentlich sowas Ähnliches oder ist das, kommt das oben drauf? Ist das additiv?
Genau, da kommt was oben drauf. Also eine Steuerbox, sagen wir mal, es ist für die absolut Grundsätze da. Ja. Wie gesagt, das hat in den meisten Fällen hat es einfach das Ziel, die Technologie zu ersetzen, die heute da ist. Warum macht man das überhaupt so? Ja. Also Technologie, die wir heute eingebaut haben, Wärmepumpen, Wallboxen und so weiter, der letzten 10, 15, 20 Jahre, die haben nicht immer schon einen IP-fähigen Anschluss. Also die kann ich gar nicht intelligent ansteuern. Die haben dann irgendwelche Eingänge, 4 Stück meistens, und dann kann ich denen eben sagen, okay, jetzt Szenario 1, 2, 3 oder 4. Und das hat man dann so definiert in 0, 30, 60, 100. Das sind die Prozentzahlen. Und so kann man dann eben auch eine gewisse Steuerung vornehmen. Also eine, sagen wir mal, im heutigen Technologiestand wenig intelligente Steuerung. Was jetzt 1,5 beispielsweise macht, dass sie einfach wirklich auf Protokollebene steuern, dass sie die über ein sogenanntes Home-Energie-Management dann wirklich sagen, okay, ich kenne die Zustände hier drin, ich kann prozentual steuern, ich kann wirklich auch kleine Schritte gehen, ich kann auch gemeinschaftlich Dinge verteilen, also ich kann unterschiedlichen Geräten unterschiedliche Leistungen zuordnen und so weiter. Also das ist genau das, wo wir eigentlich hin müssen. Das ist genau der richtige Weg. Das macht es auch spannend für den Endnutzer schlussendlich, dass die Bürgerinnen und Bürger da wirklich auch mal sehen, ah ja, das läuft jetzt hier, das läuft da, da ist mehr Transparenz. Ich weiß jetzt, ach, mein Auto lädt mit so und so viel kW oder meine Wallbox, Quatsch, meine Wärmepumpe hat gerade, ist voll am Heizen und so weiter. Und dann sieht man das. Und durch solche Home-Energie-Management-Systeme kann man auch weitere Geräte anbinden. Ja, je nachdem kann man auch mal seinen Gefrierschrank oder den Herd oder was weiß immer, die Spülmaschine, Trockner, das sind vielleicht noch große Verbraucher. Ja,
Ah,
die
okay.
könnte man mit einbeziehen.
Okay, also das ist quasi additiv. Und merkt ihr denn quasi auf der Netzbetreiberseite, also hier bei uns ist das zum Beispiel Schleswig-Holstein Netz, merkt ihr, dass die auch dann diese Fähigkeiten aufbauen? Sind das dann irgendwie neue Teams? Weil diese Daten gehen ja jetzt an meinen Netzbetreiber. Ne? Also Tibber ist ja quasi, mit dem ich irgendwie abrechne, aber die betreiben ja nicht das Netz. Das ist ja quasi nur, mit dem ich irgendwie
Völlig.
abrechne. Die können jetzt durch das Smart Gateway auch diese Preise offiziell an mich übermitteln. Vorher war das ja eine Art Zwischenlösung mit diesem Tibber Puls. Habe ich immer noch, weiß ich auch gar nicht, ob ich ihn langfristig noch brauche, aber habe ich auf jeden Fall noch. So, jetzt die Frage, was passiert denn da jetzt bei den Netzbetreibern, wenn die jetzt diese Daten haben und 2 Millionen Geräte, das gehen wir davon aus, da sind dann vielleicht 10% in Deutschland, in Schleswig-Holstein, so 200.000 Geräte, das ist ja schon eine ganze Menge Daten, die da irgendwie anfällt. Da kann man ja auch dann anfangen, sozusagen über Steuerungsmechanismen nachzudenken, wenn es diese Steuerbox dann irgendwann bringt, die dann sozusagen die Wallbox irgendwie steuern ist. Passiert da was? Also wie sieht da die Weiterentwicklung der Netzbetreiber aus?
Ja, also der Netzbetreiber, der ist mal so grundsätzlich erstmal für die Netzstabilität zuständig, dass da alles richtig funktioniert. Ein Energieversorger im klassischen oder ein größerer Energieversorger ist aufgeteilt in drei Unternehmen. Das ist der Messstellenbetrieb, der Netzbetrieb und dann eben der Vertrieb, der dann eben eigentlich derjenige ist, der Richtung Kunde, Bürgerinnen und Bürger, alles, was wir hier so eben haben, dann eben agiert. Und der Messstellenbetrieb, der baut die Geräte ein, ja, stellt also die Geräteinfrastruktur zur Verfügung und der Netzbetrieb schaut, dass das Netz richtig läuft. Und diejenigen, die dann Angebote machen, das sind die Vertriebe bei den Energieversorgern. Und die können jetzt natürlich auch auf solche Modelle gehen, wie ein Tipper das natürlich macht, zum Beispiel irgendwelche variablen Tarife anbieten, aufgrund der Strompreisentwicklung an der Börse. Das ist ja auch ein riesen Benefit für jeden, der das schlussendlich nutzen möchte, weil wir können dann wirklich von dem profitieren, dass an der Börse aktuell beispielsweise im Sommer, in der Mittagszeit, da wird der Strom vielleicht fast verschenkt. Ja, also da sind wir bei Kilowattstundenpreisen von 3 Cent, 5 Cent, was weiß ich was. Ja, also wirklich minimal, ne? Wobei wir uns im Standardvertrag wahrscheinlich heute irgendwo zwischen 30 und 40 Cent pro Kilowattstunde bewegen. Ja,
inklusive Netzentgelte.
Inklusive der Netzentgelte. Ja, und dann kann ich wirklich auch mal zu den Zeiten, wo der Strom super günstig zur Verfügung steht, weil gerade zu viel Strom im Netz ist, das habe ich ja vorhin mal ganz kurz erwähnt, ja, Strom, der zu viel im Netz ist, der muss auch raus, der schadet dem Stromnetz, das geht nicht, der muss einfach weg, ja, sonst hat der Netzbetreiber ein Problem. Also macht das attraktiv, er schiebt ihn günstig durch und jetzt greife ich zu, ja, als diejenigen, die jetzt da Energiewendetechnologien nutzen, an so ein E-Auto fahren oder eine Wärmepumpe haben oder andere große Verbraucher, zack, jetzt einschalten. Und das macht eben dann auch so ein Home-Energiemanagement-System. Das sagt schon, jetzt ist aber super billig. Der Tipper hat mir jetzt die und die Tarifinformation geschickt. Super. Ja, wir schalten mal ein und wir laden mal ganz fleißig. Und da gibt es auch wieder neueste Erhebungen in Studien, dass man dann zwischen 20% und 30% der Energiekosten spart, wenn man jetzt eben so auf voll variable Tarife dann schlussendlich geht. Und da reden wir auch immerhin von mehreren hundert Euro pro Jahr, die dann jede und jeder Einzelne hier profitieren.
Aber siehst du das, dass diese Netzbetreiber dann im Vertrieb, also ich meine, der Standardvertrieb war ja bequem. Ne? Ich sozusagen habe irgendwie ich kaufe mal irgendwie Strom über 2-3 Jahre ein, habe dann irgendwie kann da eine Marge drauf rechnen und dann gibt's halt, kostet halt 32 Cent oder 42 Cent oder 45 Cent, wie ich gerade bei meinen Eltern gesehen habe, sozusagen, die jetzt aber auch wechseln. Die machen die das dann? Also sagen die, cool, coole Möglichkeiten, ich kann mich jetzt hier variabel aufstellen, ich biete dir mal quasi komplett neue Tarife an. Also siehst du das quasi in der Realität?
Ja, also ich sehe das auch wirklich in der Realität. Da gibt es natürlich immer wieder so wie in der freien Wirtschaft auch. Also es gibt halt Unternehmen, die laufen voraus und andere kommen ein bisschen später. Aber schlussendlich ist es schon so, dass sie eben auch da Anreize gesetzt wurden seitens der Bundesregierung, dass man sagt, okay, es gibt einfach grundzuständige und wettbewerbliche Messstellenbetreiber und der wettbewerbliche, das ist jetzt zum Beispiel gar kein Stadtwerk, ja, so eine Enpal oder eine 1,5, die machen dann ihren Messstellenbetrieb selbst. Die bauen da die ganze Anlage komplett eigenständig ein und dann machen die natürlich auch noch einen Stromtarif draus oder andere Geschichten. Ja, habt ihr schon ganz tolle Modelle gesehen, über die ich noch nicht sprechen darf, aber da werden ganz schöne, tolle Angebote kommen, links und rechts, wo dann die Energiewende, bei uns allen ankommt. Ja, bisher ist das noch gar nicht so passiert. Es wird immer so furchtbar kritisch in der Bevölkerung diskutiert. Das ist so mein Nachbar, der ist Werkzeugmacher, der erklärt mir immer die Energiewende. Ja, das sage ich ihm, ja, du hast recht. Das ist deine Meinung, darfst du vertreten, aber ich glaube, ich weiß es vielleicht an dem in dem Eck besser. Ja, und so ist es, glaube ich, ganz viel. Wir wissen einfach noch nicht gar nicht, was wir da eigentlich Tolles aufbauen, und was das auch technologisch für Arbeitsplätze und die ganze Wertschöpfungskette angeht.
Aber würde es dann nicht auch für ein Unternehmen wie euch Sinn machen, da zu vertikalisieren, wenn ich mir anschaue, sozusagen, was für ein Hype da um NPAL und 1,5 ist, die ja am Ende des Tages auch eigentlich Technologie brauchen, wie ihr sie ja in Teilen schon zur Verfügung stellt, könnt ihr doch auch sagen, okay, über dieses FNN-System hinaus, ihr habt ja schon Erfahrungen im Bereich sozusagen Hausautomatisierung, also ihr habt ja schon dieses KNX-System mit aufgebaut. Das heißt, ihr kennt ja wahrscheinlich sogar Möglichkeiten, sozusagen über dieses KNX-System Teile des Hauses mitzusteuern. Ich weiß nicht, ob man da jetzt so Großverbraucher mitsteuern kann. Meistens gehen die Rollladen irgendwie auf zum richtigen Zeitpunkt oder die Jalousie geht runter. Das wäre doch für euch eine super Vertikalisierungsmöglichkeit. Jetzt hängt er ja quasi in den nächsten 6-7 Jahren hinter dem Rollout hinterher. Da kann es dann mal wieder eine politische Hürde geben. Manches wird irgendwie beschleunigt. Also wo geht denn da die Reise hin für euch?
Ja, also das sprichst du sicherlich so manche Wahrheit an. Das ist eben auch der Grund, warum wir bei Theben allgemein insgesamt in der Thebengruppe auch gesehen haben, dass es ein Thema für uns ist. Auf der einen Seite haben wir schon seit den 1932er Jahren mit Energieversorgern Kontakt. Ja. Und auf der anderen Seite machen wir die ganze Gebäudetechnik. Ja. Die Smart Energy, und ich spreche mal für die Smart Energy, sie ist für die Infrastruktur, für diesen Infrastrukturauf- und Ausbau verantwortlich. Wir haben natürlich hier auch weitergedacht, dass wir haben neben der FNN-Steuerbox auch ein sogenanntes Mehrwertmodul. Das findet ihr auch bei uns auf der Homepage. Und zwar stecke ich das einfach auf das Smart Meter Gateway auf und ist ein eigener kleiner Rechner. Also hat
wie verbindet sich das? Über das Netzwerkkabel oder?
Nee, es wird aufgesteckt. Also man kann den da auf dem Gateway ist, wenn man es so noch von vorne anschaut, ist so ein großes CX drauf. Diesen Teil, den kann man abnehmen und kann einen anderen Teil draufstecken.
Und das darf man auch als Privatkunde?
Das machen wir, also jetzt mal organisatorisch macht man das jetzt, sagen wir mal so, dass das Gerät immer im Bundle ausgeliefert wird. Theoretisch ist es aber auch denkbar, dass man hier ein Mehrwertmodul aufstecken darf. Ja, das haben wir prozessual jetzt noch nicht so bei den Behörden in der Genehmigung. Das ist jetzt auch noch nicht dran. Ja, das wird sicherlich auch die ein oder andere Weiterentwicklung in diesem Bereich geben. Aber wir haben gesagt, okay, wir haben wenig Platz. Wir brauchen an der einen Seite eine hohe Sicherheit und auf der anderen Seite brauchen wir eine hohe Dynamik. Also trennen wir diese zwei Teile voneinander und machen eine Linux-basierte Plattform, auf der man containerbasiert wieder eigene Lösungen, Applikationen realisieren kann. Also man kann sich vorstellen, ganz einfach, wie so ein Smartphone. Ein Smartphone ist nichts anderes als eine Hardware. Da läuft ein Betriebssystem drauf. Android oder iOS oder, ja. Und jetzt gibt's ganz viele Applikationen da drauf. Das sind unsere Apps. Und so in der Architektur haben wir auch dieses Gerät zum oben draufstecken gemacht. Ja, jetzt kann irgendjemand, der sich ein tolles Energiemanagementsystem überlegt hat, wie eine GridX beispielsweise oder eine KiwiGrid oder auch eine Firma Hager, die jetzt deutlich stärker aus dem Installationsbereich rauskommen. Aber auch andere Unternehmen können sich und wir selbst als Theben AG, nicht als Theben Smart Energy, können uns das auch überlegen, hier irgendwelche Steuerungen zu realisieren. Und die kann man dann über die Ferne auf das Mehrwertmodul aufspielen, updaten und so in jedem Haushalt wirklich auch für den Mehrwert sorgen. Ja, darum heißt das ganze Ding auch Mehrwertmodul.
Okay, also es wird dann schon, kann dann schon deutlich komplexer werden. Und du hast gerade gesagt, das ist auch eine Technologie, die man durchaus ins Ausland bringen kann. Ich verfolge jetzt so ein bisschen die Diskussion da in Polen und Frankreich rund um das Thema Strom. In welche Länder kann man das denn bringen oder wo siehst du denn, dass die Regierung erkannt haben, okay, wir brauchen da irgendwie einen smarteren Ansatz zum Thema Energiewende, wir müssen die Netze jetzt smart machen. Wer kann uns das denn bringen? Also wo gibt's denn das schon?
Also die Diskussionen führen wir sehr stark jetzt mal mit den unseren nächsten Nachbarn, gerade mit der Schweiz und mit Österreich. Wir haben auch eine große Anfrage aus Neuseeland. Sagen wir mal, da sind wir in uns noch etwas eingeschränkt, eben durch das Wachstum, das wir erleben, durch die Dynamik im Rollout, die wir erleben, haben wir natürlich unsere Basisaufgaben zu tun und werden sicherlich erst, wenn das einigermaßen etabliert ist, dann den Blick nach links und rechts noch stärker wagen. Also da sind diese auch in den Niederlanden, in Frankreich, in Spanien wird es genauso diskutiert. Auch mit den Skandinaviern sprechen wir, wie wir das aufgebaut haben, wo da, sagen wir mal, der Knackpunkt ist, was die Schwierigkeit auch ist. Es wird bei uns immer gerne so ein bisschen stark auch das BEI da reflektiert, wenn es heißt, ist alles so schwierig und alles so kompliziert. Im Grunde der Standard, nach dem wir entwickeln, heißt Common Criteria. Und die Common Criteria sind ein internationaler, weltweiter Standard. Der gilt in ganz Europa, USA und auch in Teilen von Asien. Und der bestimmt die Sicherheit. Und von dem her ist es erstmal gar kein Problem, wenn wir sagen, hey, wir haben nach dem und dem Sicherheitsstandard entwickelt, dann kann jemand, der sich auskennt, auch sagen, oh, gut, jetzt lass uns mal überlegen, wie wir das bei uns etablieren können. Macht es Sinn? Es gibt Länder, die Schweiz hat sich entschieden, mal in der Stufe, sagen wir mal, etwas unter dem deutschen Niveau einzusteigen. Kann man so machen, muss man selber wissen. Sicherheit wird erst dann wirklich sichtbar, wenn man sie braucht. Ja, anfangs des Russlands-Ukraine-Konflikts kam ja das auch sehr stark. Da haben wir, glaube ich, wenig geballert und da gab es immer diese Infrastrukturangriffe. In der Stadtwerkewelt ist das sehr bekannt. Da gab es mal ein Hacking auf einen Satelliten über der Ukraine, an dem hingen Gigawatt deutscher Windenergie. Ja, von einer Millisekunde auf die andere waren die weg. Ja. Und das ganze ostdeutsche Netz kam extrem in Not und in Schwanken. Es kam zu Stromausfällen. Also das sieht man einfach auch, was Sicherheit dann schlussendlich bedeutet. Lege ich den Strom lahm, dann lege ich das Land lahm. Ja. Das sind, sagen wir mal, in dem Spannungsverhältnis, wo man sich derzeit international so ein bisschen bewegt und vielleicht doch nicht ganz so blöd, mal darüber nachzudenken, ob eine sichere Infrastruktur doch Sinn macht.
Ja. Okay, und dann eine letzte Frage. Wir haben schon wieder eine Stunde hier verbracht. Wir hatten hier schon mal in einem anderen Podcast darüber geredet, sozusagen, dass auch der neue Smart Meter sozusagen, der eingebaut wurde, den musste ich mit einer Taschenlampe bedienen. Der hatte gar keine Taste. Sozusagen, da musste man sich dann durchklicken. Das muss man da zum Glück nur einmal machen, um dann die PIN einzutragen und dann auch dem zu sagen, hey, bitte übertrag mal deine Daten. Wer hat sich das denn ausgedacht?
Naja, ich glaube, ja, so wirklich wollte sich das gar keiner ausdenken. Da gibt's auch sagen wir mal, wieder Rahmenbedingungen, die aus der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt kommen, aus den Vorgaben, die dort stecken, dass man etwas einstellbar machen muss oder konfigurierbar oder ablesbar. Und dann geht's da auch immer irgendwie ums Geld bei diesen Geräten. Ist ein Massenprodukt. Jeden Taster, den ich einsparen kann, versuche ich einzusparen. Und dann kam irgendwann einfach auch mal ein Unternehmen oder auch der FNN mal auf die Idee, das könnte man ja auch mal mit einer Taschenlampe. Ja, das wird aber so selten gemacht. Das hat bisher niemand interessiert. Noch vor 3-4 Jahren hat die Stromrechnung niemand interessiert. Ja. Und deshalb hat man sich da auch damals noch solche Sachen getraut. Ich glaube, heute würden es nicht mehr so machen, weil das doch eine relevante Größe geworden ist, so im ein oder anderen Haushalt zu Hause, was auch an Strom verbraucht.
Jo, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr habt auch einiges mitnehmen können. Ich habe jedenfalls wie immer jede Menge gelernt. Bei Fragen, Anregungen und gern auch kritischen Kommentaren meldet euch unter team@energiezone.org oder wenn ihr uns einfach nur applaudieren wollt und es cool findet, wir freuen uns immer über eure Einsendung. Nächste Woche gibt's die Folge mit Sarah von Zola. Und ja, schaut auch nochmal vorbei unter www.energiefrühstück.de, wenn ihr am 7. Mai in Hamburg nicht hungrig, sondern energiegeladen in den Tag starten wollt. Das ist unser erstes Offline-B2B-Event mit 1,5. Es sind noch ein paar Plätze übrig. Würde mich mega freuen, euch da zu sehen. Macht's gut und bis nächste Woche.